Eben gerade haben wir eine Textlesung gehört und es ist zwar ein anderes Kapitel, als ich gedacht hatte irgendwie. Irgendwie ist da was durcheinander gekommen. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, warum passiert das? Eigentlich wollte ich die Kreuzigungsszene in der Lesung hören, aber wir haben einen anderen Text gehört und Gott ist ja souverän, er weiß ja um diese Dinge und er lässt sie zu, ne? Was hat es damit auf sich? Und ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass wir, wenn wir über Jesus nachdenken, wenn wir von Jesus erzählen, dann wollen wir gerne die glorreichen Stunden von ihm hören. Und wir haben eben gerade in der Textlesung gehört, wie in seinem Leben Jesus einen Moment der sogenannten Verklärung hatte, wo die Jünger ihn in Herrlichkeit gesehen haben. Seine Schönheit und seine Pracht, seine Einzigartigkeit haben sie gesehen und haben gesagt, boah, das ist so stark, wir wollen das festhalten, diese Schönheit und diese Herrlichkeit von Jesus. Und Jesus blieb aber nicht auf diesem Berg der Verklärung, der Herrlichkeit, wo Gott sich ihm auch nochmal und den Jüngern offenbart hat, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört, an ihm habe ich wohlgefallen, sondern er geht los und was passiert? Er tut große Zeichen, große Wunder. Das ist auch etwas, was wir noch gerne haben, wenn wir von Jesus sprechen. Und dann haben wir in der Lesung was Spannendes gehört. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wird diese Lesung enden? Ja, mit welchen Versen? Und dann endete diese Lesung damit, mit der Frage, sind wir bereit, Diener zu sein? Sind wir bereit, den unteren Weg zu gehen? Sind wir bereit, uns zu beugen? Sind wir bereit, der Letzte zu sein und nicht der Erste? Und dann dachte ich, ja, es ist eigentlich ein super Bogen zu dem, was wir Karfreitag erleben in Lukas 23 ab Vers 33, was ich jetzt gleich mit euch lesen möchte. Und das ist im Prinzip den Bogen, den Jesus gelaufen ist, und jetzt an seinem Bestimmungsort des Dienens ist, wo er sich beugt, wo er der Letzte wird für uns. Lukas 23, ab Vers 33 bis 46. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber, und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Da sich die Sonne verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Amen. Ziemlich viel Text. Die Kreuzigungsgeschichte, die Kreuzigungserzählung ist im Prinzip, wenn wir in die Evangelien schauen, diese letzten Stunden umfassen das meiste Material an Text, was wir lesen in den Evangelien. Die Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, als sie schrieben, haben sie viel, viel Zeit, viel, viel Worte und Text verbraucht für diese letzten Stunden zu diesem Höhepunkt beziehungsweise zu diesem Tiefpunkt in der Geschichte Jesu. Und was allein in dieser Passage
festzustellen ist, hier ist ziemlich viel Aktion, hier ist ziemlich viel Tumult, hier ist ziemlich viel Lautstärke, viele Stimmen kommen zu Wort und rufen und schreien. Und wir sehen, wenn wir auf Jesus schauen, Jesu Redebeiträge sind auf einmal sehr, sehr gering. Sehr, sehr wenig erzählt Jesus. Vorher hat er erzählt und erzählt, hat gepredigt und gepredigt. Aber was wir jetzt von Jesus hören, ist sehr, sehr minimalistisch, würde ich sagen. Nur einzelne Sätze. Er, als wenn er verstummt und nichts mehr sagt. Er ist sehr reduziert. Und um Jesus herum ergießt sich Hohn und Spott. Und tatsächlich aus allen Richtungen. Über ihm ein spöttisches Schild, König der Juden. Unter ihm die Massen, die zu ihm rufen, rette dich doch selbst. Und sogar von den Seiten kriegt er eine verbal ins Gesicht, rette dich selbst und uns. Man sieht förmlich, wie der ganze Hass der Welt sich vor Jesus auftürmt und ihm zum Sündenbock macht. Und wie der Gerechte leidet an Ungerechtigkeit. Ich finde das Verhalten von Jesus in diesen Momenten sehr, sehr bezeichnend. Wir haben hier Verbrecher, wir haben die Obersten, also die erste Riege sozusagen der Gesellschaft. Wir haben Soldaten, wir haben das ganze Volk, alle stehen um ihn herum und alle bespucken ihn und verhöhnen ihn. Und Jesus ist nicht damit beschäftigt, sich auf seine Feinde oder auf die Feindseligkeiten zu konzentrieren und Vergeltung zu üben. Ich weiß, das nimmst du schon als gegeben hin, weil du die Geschichte von Jesus kennst, aber lies mal die Geschichte, als wenn es das erste Mal ist. Und Jesus nimmt sich nicht die Zeit, sich auf die Feindseligkeiten zu konzentrieren, daran festzuhalten, das als Bitterkeit in ihm aufkommen zu lassen und gegen die anderen zu schießen. Und ich frage mich, wie oft geschieht es eigentlich bei uns, dass wenn wir in Not kommen, mit Feindseligkeit konfrontiert werden. Wie oft versuchen wir uns in diesen Momenten, wo andere uns klein machen, uns größer zu machen, indem wir versuchen, den Feind runterzuziehen und ihn zu diskreditieren. Versteht ihr, was ich meine? Ich versuche, mich über Wasser zu halten und meine einzige Hoffnung ist, dass ich dich niederdrücke, damit ich oben auf bin. Aber wenn zwei im Treibsand feststecken, dann ist es mit wenig Erfolg gekrönt, wenn man versucht, den anderen runterzuziehen und über ihn zu sein, oder? Und ihr denkt, ja, okay, ist ja klar, in dieser Situation, was will man da machen? Aber das ist genau das, was dieser eine Verbrecher am Kreuz tut, oder? Müsst ihr euch mal vorstellen. Der hängt da neben Jesus. Und er nutzt diesen Moment, um seine eigene Größe zur Schau zu stellen. Sich selber über ihn zu erheben, obwohl sie beide gleich arm dran sind. Versucht er, ihn runterzudrücken. Es ist irgendwie etwas, was in uns Menschen drin ist, oder? Wir möchten gerne oben auf sein. Wir wollen nicht hochschauen. Wir wollen runtersehen. Und Jesus? Habt ihr die Lesung noch im Kopf? Jesus macht es nicht. Jesus spielt hier nicht mit seinen Muskeln. Jesus tut das Einzige, was ihm in dieser Situation wirklich Halt geben kann. Jesus sucht in der Ungerechtigkeit den Vater. Jesus sucht den Vater. Das ist das Einzige, was ihm Halt in der Ungerechtigkeit gibt. Denn der Vater ist der Einzige, bei dem unser Hilferuf nicht verhallt. Der Vater ist der Einzige, bei dem unser Hilferuf nicht verhallt. In Psalm 35, Vers 10 heißt es, alle meine Gebeine werden sagen, Herr, Wer ist wie du, der du den Elenden rettest vor dem Stärkeren und den Elenden und Armen vor seinem Räuber? Psalm 103, Vers 6. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Nicht ich mache das selber. Nicht ich verschaffe mir mein Recht, sondern ich halte mich an den, der mir Recht geben kann. Ich halte mich an den, der mich wirklich aus den Treibsand wieder rausziehen kann. Ich halte mich an den, der mich wirklich aus den Qualen des Todes herausziehen kann. Das kann kein Mensch. Und das kann auch nicht ich, indem ich dich einfach runterdrücke und das Gefühl für eine Millisekunde habe, ich stehe über dir. Jesus ist hier in der Kreuzigungsszene unser Vorbild, wie wir mit Ungerechtigkeit, mit Bedrückung, mit Feindseligkeit umgehen. Wir kommen noch darauf, welchen Wert das Kreuz auch auf unser Seelenfrieden hat. Aber das Kreuz ist auch sehr, sehr stark im Zentrum bei den Aposteln, wenn sie sagen, was Jesus gelitten hat, hat er euch auch zum Vorbild gegeben. Hier habt ihr ein Vorbild, wie ihr gegen Ungerechtigkeit reagieren sollt. In 1. Petrus 2, ab Vers 20 lesen wir, denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht wurde, aber nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Wir stoppen mal an dieser Stelle bei Petrus. Das sind Fußspuren, die wir in Lukas 23 sehen, wie Jesus mit Ungerechtigkeit umgeht. Wie gehst du damit um? Meine lieben, Karfreitag ist ein Tag, wo wir an Jesu Sterben gedenken und in diesem Lichte auch reflektieren, wie gehe ich mit Feindseligkeiten um? Wie gehe ich mit dem um, was sich gegen mich aufbäumt, wo ich mich runtergemacht fühle, wo ich mich nicht angenommen fühle, wo ich mich fertig gemacht fühle, wo ich mich falsch verstanden fühle, mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden, mit meiner Familie? Wie gehe ich da um? Suchst du so wie Jesus den Vater? Das ist unser einziger Halt, den wir haben, der uns wirklich wieder da herausziehen kann. Wir gehen weiter. Jesus sucht den Vater, aber Jesus tut auch Fürbitte für seine Feinde und erklärt mit dieser bekannten Zeile, sie wissen nicht, was sie tun. Auf der Zunge zergehen lassen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist in dieser Situation nicht einfach so, dass er seinen Vater sucht, sondern dass seine Worte sogar noch mit Fürbitte und Nächstenliebe gefüllt sind für seine Feinde. Also nicht einfach nur, ich konzentriere mich jetzt nicht auf dieses Bösartige, was mir entgegenkommt. Ich suche Hilfe beim Herrn, sondern ich suche Hilfe beim Herrn. Und indem ich das tue, bitte ich für meine Feinde. Aber ganz ehrlich, sie wissen nicht, was sie tun? Also wirklich jetzt? Sie wissen nicht, was sie tun? Also wenn irgendwas offensichtlich ist, was Unrecht ist, dann dieser Moment, oder? Also ich denke, alle wissen sehr wohl, was sie da tun. Wir töten gerade jemanden, der unschuldig ist. Jesus sagt, sie wissen nicht, was sie da tun. Ich habe so das Gefühl, wenn man so die Geschichte liest, alle wissen ganz genau, was sie da gerade machen. Aber es scheint irgendwie aus der biblischen Perspektive, aus der Perspektive Jesu, dass der Mensch in der Lage ist, das offensichtlichste Unrecht nicht zu erkennen, nicht wahrhaben zu wollen und es sogar dann noch selbstgerecht zu verteidigen. Wir Menschen sind in der Lage, die bösartigsten Dinge gut zu heißen und von allen Applaus zu bekommen. Meine Lieben, auch unsere Zeit ist nicht so weit davon entfernt. Der Mensch hat diese Komponente in sich zu jeder Zeit. Wir sind in der Lage, das Böseste, das Verdorbenste, was der Mensch sich ausdenken kann, noch mit unseren Argumentationen, mit unserer Selbstgerechtigkeit zu legitimieren und es zu feiern und zu zelebrieren. Auch heute geschieht offenkundiges Unrecht und wenige stören sich dran. Überleg mal, was könnte das sein? Was könnte das sein? Es sind viele Dinge. Aber ich denke, eine Sache, die in unserer Gesellschaft passiert und leider können diese Personen ihren Mund nicht öffnen und selber für sich eintreten, weil sie gar nicht in die Lage versetzt werden, zur Welt zu kommen, um ihren ersten Schrei auch auszuschreien. Allein in Deutschland werden jedes Jahr Großstädte im Mutterleib getötet, abgetrieben. Meine Lieben, das ist etwas. Wissen Sie nicht, was Sie da tun? Wissen wir als Gesellschaft nicht, was wir da tun? Sag bewusst wir. Wir stecken damit drin. Wenn du Verwandte hast, die im Nazi-Regime gelebt haben, und wenn sie einfach sagen, das haben die gemacht, dann wirst du sagen, ja, aber hätte man nicht schon mal eine Frage stellen können? Hätte man nicht seinen Mund öffnen können? Und das ist natürlich einfach, immer auf die vorherige Generation mit dem Finger zu zeigen und selber nicht zu sehen, welches Unrecht geschieht hier? Und ich weiß nicht, ob das Unrecht, was zurzeit geschieht, wirklich viel besser ist als das, was wir zur Nazi-Zeit erlebt haben. Meine Lieben, wenn wir unsere Stimme nicht erheben für die, die stumm sind, dann klebt Blut an unseren Händen. Weil Jesus betet, obwohl er, und er hat eine Stimme. Er hat die Stimme. Und er sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Was meint damit Jesus? Ich glaube, Jesus meint damit, dass der Mensch sich nicht im Klaren über die Tragweite dessen ist, was er dort tut. Wir alle wissen, dass wenn wir dieses Beispiel mit der Abtreibung nehmen, wir alle wissen, dass dort ein Mensch umgebracht wird. Jeder weiß es. Du kannst es natürlich verklausuliert mit schönen medizinischen Worten umschreiben, aber jeder von uns weiß es. Jeder weiß es. Und dennoch gilt auch hier, sie wissen nicht, was sie tun. Weil Jesus aus der Gottesperspektive schaut. Die Menschen haben keine Ahnung, welche Tragweite dieses Geschehnis hier hat in den Augen Gottes. Und auch wir wissen nicht, was wir tun, weil wir keine Ahnung haben, aus der Perspektive Gottes, welche Tragweite das hat, was wir in unserer Gesellschaft aktuell gerade tun. Haben wir nicht. Wir wissen nicht aus der Perspektive Gottes, wie groß das Unrecht ist. Und Jesus deutet an, sie wissen nicht, was sie tun, vergib ihnen. Damit deutet er im Prinzip an, es ist eigentlich nicht unmöglich gewesen, zu wissen, was hier geschieht. Denn wenige Verse vorher, in Lukas 23, 13 bis 16, heißt es, als aber Pilatus die hohen Priester und die Obersten und das Volk zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als machte er das Volk abspenstig. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht. Denn er hat ihn zu uns zurückgesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben.
Ja, also eigentlich hätte man schon auf die Idee kommen können, dass hier etwas Unmögliches passiert. Und deswegen sagt auch später, beschreibt Lukas interessanterweise diese ganze Gegebenheit wörtlich als ein Schauspiel. Das ist für ihn ein Schauspiel, weil wir unsere Augen verschließen können vor dem Offensichtlichen und es für uns ein Spiel wird. Aber beachte, trotz Unwissenheit ist Vergebung notwendig. Wenn Jesus sagt, naja, sie wissen es halt nicht, halb so wild, schwamm drüber. Nee, Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das, was wir in Unwissenheit tun, braucht Vergebung. Das, was wir in Unwissenheit tun, ist nicht einfach egal. Gott muss einen Akt der Vergebung, einen Akt der Barmherzigkeit gegen uns ausüben, damit unsere Schuld bezahlt, gesühnt wird. Auch wenn wir nicht ganz genau hinter die Kulissen schauen können, was das alles bedeutet, was hier gerade geschieht. Aber das ist für uns eine gute Nachricht, denn wir alle wissen nicht, was wir Tag ein, Tag aus tun. Es ist eine gute Nachricht. Gott vergibt gerne die Dinge, die wir in Unwissenheit getan haben. Auch du, wenn du in dieser Situation selber, ich habe eben gerade nur einen Punkt rausgenommen, ja, die Abtreibung. Wenn du selber eine Abtreibung durchgeführt haben solltest oder jemanden kennst, hier ist Heilung drin in dem, was Jesus sagt. Wir können Karfreitag nicht begehen, einfach mit einem Gefühl der Verdammung über meine Schuld, sondern Gott vergibt gerne das, was wir in Unwissenheit getan haben. Wenn du diese Dinge getan hast, Jesus ist da und er ist ganz deutlich, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Gott vergibt gerne, was wir in Unwissenheit getan haben. In Apostelgeschichte 3, Vers 17. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Das ist die Predigt von Petrus, als er über die Gnade Jesu Christi predigt. Ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Ihr hattet gar keinen Schimmer, worum es hier geht. Gott vergibt gerne. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Sagt Paulus, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Was für eine Gnade! Wir haben einen Gott, der uns nicht festnagelt auf unsere Unwissenheit, sondern er sagt, ich konfrontiere dich mit Wahrheit. Du wusstest es nicht, aber es war dennoch schrecklich. Es hat meinem Herzen wehgetan. Und ich nagel dich nicht darauf fest. Das habe ich schon bei jemand anderen gemacht. Ich gebiete dir jetzt, kehre um. Kehre um und komm in meine Arme zurück. 1. Timotheus 1, Vers 13 wendet Paulus dasselbe auf sein eigenes Leben an. Er sagt, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Wir reden hier von einem sehr, sehr frommen Juden, Paulus, der die Gemeinde verfolgt hat, der sie ins Gefängnis geworfen hat. Und als ein Christ aufstand und gepredigt hat, wollten sie ihn steinigen und Paulus stand daneben und hat nur genickt, jo, bringt ihn um, bringt ihn um. Und Paulus sagt selber, ich war ein Lästerer, ich war ein Verfolger, ich war ein Gewalttäter. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Ich habe es unwissend getan. Und Gott ist gnädig mit unserer Unwissenheit. Wenn du also heute konfrontiert wirst mit etwas, was dir doch gar nicht im Klaren war, wo du gar nicht, ich wusste gar nicht, wie sehr Gott die Sünde hasst. Ich wusste gar nicht, wie abscheulich meine Schuld in Gottes Augen ist. Und dass dir heute bewusst wird, Gott nagelt dich nicht darauf fest, sondern Gott vergibt gerne, was wir in Unwissenheit
getan haben. Darum sagt David im Psalm 19, Vers 13, von den verborgenen Sünden sprich mich frei. David wusste, es gibt so vieles, was ich gar nicht sehe. Sprich mich von den verborgenen Sünden frei. Dinge, die ich nicht sehe, die mir nicht in den Sinn kommen, vergib sie mir. Du vergibst gerne, Herr. Wir gehen weiter. Jesus wird dreimal in unserem Text dazu aufgefordert, sich selbst zu retten. Rette dich selbst. Rette dich selbst, wenn du der Christus bist. Rette dich selbst, wenn du der Auserwählte bist. Bist du nicht der König der Juden? Rette dich selbst und uns. Das ist schon so ein bisschen... Man kann sich fragen, habt ihr die Lesung noch im Kopf, was Jesus gemacht hat? Wie er Menschen von den Gewalten des Satans befreit hat? Wie Jesus alle Macht gegeben ist, alles zu tun, was er möchte? Er kann tun, was er will und wann er will. Und jetzt kommt diese Provokation, rette dich selbst. Zeig uns, dass du der Messias bist. Zeig uns, dass du der Auserwählte Gottes bist. Zeig uns, dass du Kraft und Macht hast. Und Jesus folgt dieser Provokation nicht. Warum? Weil Jesus meint, was er sagt. Ja, was hat er denn gesagt? Was hat er eben gerade noch gebetet? Vater, vergib ihnen. Das hat er gerade gesagt, oder? Vater, vergib ihnen. Und jetzt komm, rette dich selbst. Er tut es nicht. Warum? Weil er weiß, wie der Vater ihnen zu vergeben hat. Auf welchem Weg der Vater einen Weg bereitet der Versöhnung zwischen Mensch und ihm. Eben sprach er, Vater, vergib ihm. Und als nächstes schreit der Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ich sterbe den Tod eines Verbrechers. Und damit, mit diesem Ausruf, ich gebe mein Leben hin, hat Jesus selbst seine Bitte, Vater, vergib ihnen, erfüllt. Weil er wusste, in seinem Tod, in seinem stellvertretenden Opfertod für meine Schuld liegt der Weg zur Vergebung. Hier ist der Schlüssel. Deswegen, wenn Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, und das meint er aus ganzem Herzen. Das ist nicht eine spontane Idee von Jesus, dass er, ah ja, ich will jetzt mal barmherzig sein. Jesus kommt aus der Ewigkeit in unsere Welt hinein mit dem Plan, uns zu vergeben und uns zu lieben. Jetzt ist er dort am Kreuz, an dem Ort, wo er sein wollte. Und jetzt kommt die Provokation, rette dich selbst und uns. Weil ich dich liebe, werde ich mich nicht retten. Und ich habe eben gerade etwas gebetet. Und was ich bete, meine ich auch so. Was ich sage, meine ich auch so. Ich möchte wirklich, dass der Vater euch vergibt. Und ihr sagt, rette dich selbst? Nein, den Gefallen tue ich mir nicht. Ich gehe in diesen Tod. Ich gehe in die Gottesferne, damit du es nicht musst. Damit dein Hohn, dein Spott jetzt gesühnt wird in dem, was ich tue. Meine Lieben, so sehr, wie es für Gott unmöglich ist zu lügen, seid ihr mit mir? So sehr, wie es für Gott unmöglich ist zu lügen, weil er pures Licht ist, pure Heiligkeit, pure Wahrheit. Gott kann nicht lügen. Es gibt Dinge, die Gott nicht kann. Ist komisch, ne? Gott kann alles. Aber Gott kann niemals gegen sich selbst handeln. Gott kann niemals gegen sein eigenes Wort handeln. Wenn Gott ein Versprechen gibt, wenn Gott eine Verheißung ausspricht, dann wird er sie erfüllen. Weil in dem Augenblick würde er sich selber untergraben in seiner Autorität, in seiner Rechtschaffenheit, in seiner Gerechtigkeit und in seiner Wahrhaftigkeit. Deswegen, wenn Gott sagt, in mir ist nur Wahrheit und Licht zu finden, ist in ihm keine Finsternis. Gott kann nicht sündigen. Preist den Herrn, dass Gott das nicht kann. Gut, dass ich nicht Gott bin, denn ich kann das. Gott kann nicht lügen. Und so sehr, wie Gott nicht lügen kann, ist genauso Gott nicht in der Lage, Ungerechtigkeit ungesühnt zu lassen. Gott kann nicht Ungerechtigkeit, unsere Schuld ungesühnt lassen. Es braucht eine Wiedergutmachung dessen, was wir verkorksen, dessen, was wir kaputt machen. Braucht es eine Wiederherstellung von Seiten Gottes? Braucht es ein Opfer? Ich möchte euch auf 2. Mose hinweisen. 2. Mose 34 in den Versen 6 bis 7. Eine Offenbarung Gottes für Mose. Und so oft zitierte Verse, die wir gerne haben. Aber achtet, was dort steht. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt. Hier bleiben wir kurz stehen. Und Sünde vergibt. Finden wir alle super, oder? Das ist das muss man auf seinen Taufkärtchen stehen haben oder auf seiner Bibel vorne drauf. Aber Gott spricht gerade über sich selbst, oder? Gott spricht gerade über sich selbst. Der Schuld, Vergehen und Sünden vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Kann Gott nicht einfach so vergeben? Kann er nicht einfach sagen, jo, ich vergebe dir und Punkt? Gott sagt nein. Nein. Es braucht Gerechtigkeit. Nur weil mein Wesen zu 100% Gerechtigkeit ist und ich nicht ungerecht bin. Es braucht Gerechtigkeit. Ich will vergeben, ja. Ich will barmherzig sein, ja. Aber ich will auch ganz genauso, dass Schuld nicht einfach so unter den Teppich gekehrt wird. Meine Lieben, das will niemand von uns. Das will niemand von uns. Wie kriegt man diese zwei Dinge zusammen? Wie kriegt man die Liebe Gottes, die er uns zeigen möchte, geben möchte? Und auf der anderen Seite Gottes gerechter Zorn über unsere Ungerechtigkeit. Wie kriegt man diese Dinge zusammen? Wie kann das gleichzeitig passieren? Meine Lieben, Karfreitag ist unsere Antwort. Denn im Kreuz trifft sich beides. Gottes Zorn über die Sünde und Gottes Liebe für den Sünder. Am Kreuz, ich habe das schon öfter gesagt, am Kreuz küssen sich Zorn Gottes und Liebe Gottes. Es ist nicht nur eins. Es ist beides, was wir Karfreitag erleben. Und dieses große Dilemma, was Gott da offenbart in 2. Mose, wie kann das zusammengehen? Jesus hat es gezeigt. Als Opferlamm gibt er sich hin, um Gottes Zorn zu tragen und Gottes Liebe uns zukommen zu lassen. Meine Freunde, wer im Kreuz nicht Gottes Heiligkeit und gerechten Zorn gegen die Sünde erkennt, wer in Karfreitag nicht Gottes Zorn gegen die Sünde erkennt, wird niemals die Tiefe der Liebe Gottes im Kreuz erkennen. Nur wer bereit ist zu erkennen, wie groß der Zorn Gottes über unsere Sünde ist, wird im Kreuz auch erkennen, dass das Symbol der Liebe Gottes für uns Menschen ist. So wie es jemand mal sagte und ich es gerne immer wieder zitiere, Jesus kam für uns, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte, weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Jesus kam, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte, weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Und der bekannte englische, ich glaube Engländer ist er, englische Prediger, schon verstorben, John Stott, erklärt, dass dieselben Motive, die die Menschen damals bewegte, Jesus zu verwerfen, auch uns heute treiben und darum auch Blut an unseren Händen klebt. Denn man kann sich durchaus die Frage stellen, ich lebe jetzt 2000 Jahre nach diesem Kreuz, was habe ich damit zu tun? Ich habe dem Jesus doch gar nichts getan, das waren ja die anderen. Interessant ist, die Apostel sind ja erfolgreich geflüchtet bei der Kreuzigungsszene. Die haben gedacht, den lassen wir mal schön alleine, nicht, dass wir noch auch unter die Räder kommen. Interessant ist, dass in 1. Johannes 2, Vers 2 der Jünger, den Jesus lieb hatte, so wird er genannt, der Johannes, ein treuer Jünger, der hier einen kleinen Ausreißer hatte, er sagt, Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Was Jesus getan hat, hatte einen Effekt, nicht nur für die, die um ihn herumstanden und ihn gerade gekreuzigt haben, sondern hier manifestiert sich etwas, was die ganze Menschheit durchdringt. Jesus nimmt die Sünde nicht nur einfach der Soldat und von Pilatus auf sich, sondern die der ganzen Welt. Weil das, was sich in Pilatus, in Judas und in den Soldaten manifestierte, in uns allen steckt. Weil wir alle Jesus verwerfen. Wir verwerfen alle Gott. Lass uns das mal ganz kurz anschauen. Judas zum Beispiel. Warum hat er Jesus überliefert? Aus Habgier. Gegen Geld hat er ihn verkauft. Und was zeigt uns das? Judas ist jemand, der lieber seine eigenen Träume verwirklichen möchte, als demütig zu sein und, erinnert ihr euch an die Lesung, zu dienen. Er möchte lieber der Boss sein und sich seinen Plan erfüllen. Es kommt mir ziemlich bekannt vor, das, was mein Herz mir auch jeden Tag vorpredigen möchte. Erfüll du deine Wünsche, erfüll du deine Träume. Warum haben die Priester Jesus überliefert? Aus Neid. Sie wollten niemanden über sich haben, der mehr Einfluss hat als sie, mehr Autorität hat als sie, sondern sie wollten lieber ihre Mitmenschen dazu missbrauchen für ihren Willen und ihren Status. Kommt mir ziemlich bekannt vor, wenn ich mir mein Leben anschaue, dass ich auch niemanden über mir haben möchte mit mehr Einfluss und mehr Autorität. Warum hat Pilatus Jesus überliefert? Aus Menschenfurcht. Er wollte vor den Leuten gut dastehen. Kommt mir ziemlich bekannt vor, wenn ich mir so mein Leben anschaue. Menschenfurcht prägt auch mein Leben. Ich möchte angesehen werden. Und ich möchte nicht von den Menschen verworfen werden. Und somit sehen wir, dass es tatsächlich stimmt, was die Apostel gesagt haben. Wir alle haben Gott verworfen. Wir alle haben Gottes gute Gebote übertreten. Wir alle haben Jesus überliefert. Wir sitzen da im selben Boot. Aber, meine Lieben, Gott legte aus Liebe seinen Zorn über Jesus. Er goss seinen Zorn über Jesus aus und löschte unseren Schuldschein, der gegen uns ausgestellt war. Deswegen heißt es in 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, den, der Sünde nicht kannte, hat er zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Habe ich das richtig gesagt? Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich komme zum Schluss. Wir sehen hier, dass wir in diesem ganzen Kreuzesszenario, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir gegen Gott gesündigt haben, dass wir verloren sind, wenn uns keine Gnade geschieht. Wir können uns von unserer eigenen Schuld nicht befreien. Wir sind nicht in der Lage, uns von den Dingen zu lösen, die unsere Beziehung zu Gott beeinträchtigen. Wir können uns nicht selber befreien. Wir können es nicht aus eigener Kraft, mit eigenen Anstrengungen, mit religiösen Übungen. Wir sind nicht in der Lage, uns irgendwie aus dieser aus dieser Misere heraus selber zu manövrieren. Und das hat dieser eine Verbrecher am Kreuz verstanden. Er hat nicht angefangen, noch irgendwie ganz fromm zu spielen oder so, sondern er hat einfach erkannt, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, wenn du in dein Reich kommst, das müsst ihr euch mal überlegen, dieser Jesus hängt am Kreuz. Und auf einmal ist ein Glaube in diesem Mann entstanden. Es ist wirklich der König. Deswegen sagt er, wenn du in dein Reich kommst, er hat geglaubt, dass der König auf einmal neben ihm ist. Wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Ich glaube, dass du mich retten kannst. Wisst ihr, und da kommt dieser Mann am Kreuz mit leeren Händen und sagt, ich kann mich selber nicht retten, denn ich hänge hier zurecht. Und nur wer mit diesen leeren Händen kommt, hat doch die Hoffnung, dass diese leeren Hände gefüllt werden von Jesus. Und Jesus sagt, wahrlich sage dir, heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Herr, ich danke dir für Karfreitag und ich danke dir, dass wir deine Hingabe sehen, dein Dienen sehen und du hättest alles bewegen können. Du hättest dich vom Kreuz lösen können, hast es aber nicht gemacht, weil du uns zu sehr geliebt hast und bereit warst, Gottes Zorn über die Sünde zu tragen. Und es ist so unangenehm, über den Zorn Gottes nachzudenken. Etwas, was uns verlegen macht, auch für mich als Prediger, nicht mein Lieblingsthema ist, darüber zu sprechen. Aber ich sehe, wenn ich dein Wort lese, wenn ich nicht bereit bin, den Zorn zu erkennen, werde ich auch nicht die große Barmherzigkeit und die große Liebestat am Kreuz erkennen. Und darum predigen wir es und glauben daran. Und ich bitte dich, dass jeder, der hier heute sitzt und erkennt, meine Schuld ist groß vor meinem Gott. Sein Zorn ist gerecht über meine Schuld. Dass er auch erkennt, seine Liebe gilt mir dennoch. Und er ist in der Lage, mich zu retten, weil Jesus den Preis für mich bezahlte. Seine Gerechtigkeit darf ich empfangen. Nicht Selbstgerechtigkeit aufbauen, sondern seine Gerechtigkeit umsonst empfangen. Herr, wir öffnen unsere leeren Hände, wenn wir jetzt Abendmahl feiern. Wir öffnen unsere leeren Hände im Abendmahl und wollen dich bitten, fülle sie mit Gnade, mit Friede und Freude und Vergebung. Amen.